Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich finde aktuell die Debatte um KI sehr, sehr spannend und es gibt wahnsinnig hohe, sicherlich auch oftmals so ein bisschen überhalb der Erwartungen. Und gleichzeitig gibt es in dem Kontext natürlich auch zu Recht Diskussionen über Risiken und Herausforderungen, auch über ethische Fragen, die KI mit sich bringt. Und ich finde das ganz interessant, dass dieser Themenbereich zum Teil gar nicht diskutiert wird und dann manchmal eher so arg düster. Ja, da gibt's dann schon fast so Doomsday-Diskussionen, die ich mitbekomme, wo irgendwie alles irgendwie schwarz gemalt wird und total negativ gesprochen wird. Und ich glaube, das hilft letztlich keinem, sondern ich glaube an der Stelle, bin überzeugt davon, dass es eigentlich eine total wichtig ist, einfach mal dieser Frage der rechtlichen Aspekte, der regulatorischen Aspekte und auch der Ethik rund um KI, das im Blick zu behalten und das einfach auch mal sachlich zu diskutieren, dass es dort Herausforderungen gibt und aber auch spannende Ansätze. Und das ist genau das, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Heute soll es um KI-Governance gehen. Warum und wie man über Regulatorik, Recht und Ethik in Sachen KI nachdenken sollte. Und freue mich da, dass ich heute einen Gast gewinnen konnte, mit uns diese Folge zu gestalten und uns an seinem Wissen teilhaben zu lassen, der viele Jahre, eigentlich muss man sagen Jahrzehnte, in diesem Bereich Recht und Regulatorik schon aktiv ist. In der Vergangenheit sehr, sehr stark auch im Kontext der Cybersecurity und in letzter Zeit vor allen Dingen auch in diesem KI-Bereich. Mein heutiger Gast ist Kai Hermsen. Er ist KI Governance Service Lead und einer der Co-Founder von Decade in Gründung, also einem neuen Unternehmen. Da wird er uns sicherlich gleich noch mehr erzählen. Und nebenher auch einer der Mitorganisatoren der Münchner Tech Days und auch sonst so ein richtiger Tausendsasser mit ganz vielen wahnsinnig spannenden Aufgaben. Da hören wir gleich viel mehr. Aber jetzt erstmal Kai, herzlich willkommen. Danke, dass du heute eine kurze Zeit für uns hast.
Ja, vielen Dank, Jan. Danke für die Einladung und für die netten Worte, bevor ich überhaupt irgendwas gesagt habe. Ich freue mich auf den Austausch und danke, dass ihr das Thema auch ja so beleuchten wollt, wie du das sagst, eben jenseits von dem Hype, jenseits von der Angstmacherei hin zu, okay, dann lass uns doch mal ein bisschen genauer hingucken und ich hoffe, ich bringe vielleicht die ein oder andere Antwort mit und verspreche, dass ich vielleicht auch die ein oder andere Frage aufwerfe.
Cool. Du, ich freue mich da und lass uns das in 2-3 Minuten gleich machen. Aber ich hatte ja schon so gesagt, du bist so einer dieser Menschen, die ziemlich vielseitig unterwegs sind und gleichzeitig auch schon sehr lange in diesen Fragestellungen, wie geht man mit Risiken an verschiedenen Stellen um. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern, die dich vielleicht nicht kennen, ja so ein bisschen erklären, was so dein Werdegang, dein Hintergrund ist und was du aktuell alles Spannendes machst?
Ja, gerne, mache ich gerne. Also wie du schon sagst, Jahrzehnte schon in der Governance tätig, das hört sich irgendwie krass an, vielleicht sind es auch nicht Jahrzehnte, sondern etliche Jahre im Bereich Governance, im Bereich Strategie tätig und immer so an der Schnittstelle Mensch-Maschine, würde ich sagen. Und habe in meiner Laufbahn, war lange bei Siemens und habe da im Laufe der meiner Karriere da daran Gefallen gefunden, genau diese Schnittstelle zu bedienen. Also zu überlegen, wo entfernt sich vielleicht die Technologie manchmal etwas zu sehr vom Menschen? Wo gibt es ungewollte Nebenwirkungen von Technologie? Und wie können wir dem begegnen? Wie können wir also sowohl innovativ sein, als auch gleichzeitig die damit einhergehenden Risiken managen? Und das nennt man immer noch Cybersicherheit. Also das war die Disziplin, mit der ich mich dann angefreundet habe. Auf die Bahn bin ich eingeschwenkt, bin ursprünglich ein BWLer, also eigentlich nicht technisch, aber habe irgendwie aus so einer strategischen Brille heraus das immer sehr, sehr interessant gefunden und habe dann viele Chancen auch bekommen, bei Siemens das zu machen. Siemens steht ja für Vertrauen und Sicherheit und Qualität und das haben wir dann eben im digitalen Bereich umgesetzt, bis ich dann an den Punkt gekommen bin, wo ich gedacht habe, Mensch, das kannst du auch jenseits des Großkonzerns machen und seitdem bin ich Unternehmer, also das mittlerweile auch schon seit 4-5 Jahren und wie du schon sagst, mach verschiedene Themen, für mich passen die alle sehr, sehr gut zusammen, weil das eben immer diese Schnittstelle Mensch-Maschine ist, sei es Cybersicherheit, sei es Datenschutz, oder jetzt eben, sei es KI-Governance, bin in dem Bereich als Unternehmer tätig, habe, ich sag mal, mein Portfolio an Themen, was ich so mache, was für mich auch zusammenpasst. Das geht von, um es ganz kurz zu sagen, von wirklich konkreter Softwareentwicklung, was ich mit einer Stiftung mache, da machen wir Open Source Softwareentwicklung, also verstehe mittlerweile auch was von dem Code, über den ich immer so gerne geredet habe, ja, also ich glaube, man muss einfach verstehen wollen in dem Feld, das ist schon mal wichtig. Dann zweiter Teil, den ich mache auch viel Schulungen und Trainings, auch für Aufsichtsräte oder Vorstände, beispielsweise bei der Frankfurt School. Also ich gebe auch gerne ein bisschen was von dem, was ich weiß, weiter. Ich glaube, wir müssen da viel mehr drüber reden, über diese Schnittstellen und welche Aufgaben wer wann wie hat, ne? Also was muss ein Aufsichtsrat tun, damit der CISO, die CISO gestärkt ist, damit die Bank sicherer ist. Ja, das ist für mich so die, was mich umtreibt. Und eben das dritte Feld, was ich total spannend finde und wo noch zwei, wirklich zwei wichtige Dinge zusammenkommen, die ich so sehe, ist eben genau im Bereich KI-Governance, was wir vor allem für kleine, mittlere Unternehmen tun. Also ich brenne auch sehr dafür, diese Ansätze, die in einem Großkonzern wie Siemens funktionieren, so herzunehmen, dass die eben genau auf auch kleine, mittlere Unternehmen passen, weil da spielt gerade die Musik. Da sind die Risiken, da sind die offenen Flanken. Und hey, das ist 99% der deutschen Wirtschaft, sind kleine, mittlere Unternehmen. Ja, also genau das ist jetzt mein Ziel und daran arbeiten wir und glaube ich, sind damit auch ganz gut unterwegs, dass die kleinen, mittleren Unternehmen diese neuen Technologien nutzen können und zwar sicher. Das ist das, was wir machen und was uns Spaß macht und das ist das Coole, Jan, macht auch den Kunden Spaß.
Ja, das ist cool und das ist eben so ein Thema, das hast du auch schon so ein bisschen ja auch anklingen lassen. Ich hatte das auch in meinen einleitenden Worten gesagt, was ja ich finde immer so extrem wahrgenommen wird, so dieses Thema Risiken von KI. Die einen sagen, ach, habt euch alle nicht so und ich glaube, die unterschätzen es und die anderen, ich hatte da zuletzt wieder Gespräche, die so völlig negativ sind, so nach dem Motto, jetzt geht die Welt unter, was ja auch nicht gerechtfertigt ist. Ja. Kannst du das mal für uns so ein bisschen einordnen, so ein bisschen uns vielleicht auch mal einen ja, geerdeten Blick auf das Thema geben? KI, warum sollten wir uns mit Risiken beschäftigen? Warum sollten wir uns mit Herausforderungen beschäftigen? Warum braucht es genau diese Governance, die du da machst? Ja. Aber warum sollten wir jetzt auch nicht in Panik verfallen und aus dem Fenster springen?
Gut, mache ich gerne. Also zum einen beschreibst du was wir auch beobachten. Es gibt einfach eine ganze Bandbreite an Wahrnehmungen. Und das Spannende ist, das ist in jedem Unternehmen so, ob groß oder klein, da ist das ähnlich. Also da gibt es die sagen, Mensch, hey, das ist das Beste, was uns jemals passiert ist. Let's do it, whatever it takes, so ungefähr. Und dann gibt es aber auch die da Ängste haben. Und denen sage ich auch immer, ihr habt berechtigte Ängste. Ja, die Ängste sind immer berechtigt, würde ich sogar sagen. Ja, ich bin ein großer Fan davon, zu sagen, Ängste sind da, um ernst genommen zu werden, nicht um sie wegzuwischen. Ja. Und dafür ist eine Governance da. Also diese Bandbreite einzufangen. Und ich glaube, das muss man sich einfach eingestehen. Firmen bestehen aus Menschen. Diese Menschen haben Gefühle, die haben Wahrnehmungen, die haben implizite Wahrnehmungen, die haben Erfahrungen, die alle leicht unterschiedlich sind. Und auf einmal kommt da so eine Technologie daher, wo vor allem die Führungsetage sagt, Mensch, das müssen wir machen, super. Wenn wir da auf diesen Zug nicht aufspringen, dann fährt der ohne uns weg. Und für ganz viele ist das ein schlechter Motivator, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist so, will ich diesen Zug überhaupt fahren? Und dann liest man natürlich viel von, wie KI dann eigene Aufgaben ersetzt oder wie Wissen digitalisiert wird, damit man es machen kann. Also will sagen, ich glaube, es gibt durchaus gute Gründe auf Arbeitnehmer- oder MitarbeiterInnen-Seite bei KI erstmal nicht gleich sehr positiv zu sein. Umgekehrt gibt es natürlich genauso viele gute Gründe, nicht gleich in Panik zu verfallen. Das sage ich als jemand, der sich mit der Materie dann schon sehr lange beschäftigt hat. Nur, wie kommen wir jetzt dahin, dass die Person, die wirklich Ängste hat und merkt oder spürt, irgendwas passt mir hier nicht, dahin zu bekommen, zu sagen, Mensch, beschäftige dich doch vielleicht mit dem Thema, beziehungsweise deine Ängste sind ernst genommen, sie werden gemanagt. Und genau das ist, glaube ich, die Aufgabe einer guten Governance. Und deswegen ist die auch so elementar, weil die genau das erreichen kann. Die kommt also aus diesem Haufen an verschiedenen Sichtweisen, kann sie geschickt, wenn sie gut gemacht ist. Das gehört dazu. Ja, es gibt's natürlich, wie bei allen Dingen, kann man sowas auch vielleicht nicht ganz so gut machen. Ne? Wenn sie gut gemacht ist, fängt sie diese verschiedenen Stimmen ein und setzt sie um in dann genau die Innovation, die sich ja alle erhoffen. Ja? Mhm. Also meine Erfahrung, unsere Erfahrung von Decade, und wir haben schon sehr, sehr viele Kunden betreut und jetzt eben zunehmend auch im Governance-Bereich. Das heißt, Decade gibt schon länger und wir machen ganz viel mit Kunden und jetzt kommt eben das Thema Governance zunehmend und stärker hinzu, dass wir mit Governance genau diese Ängste, Bedenken einfangen können, adressieren können, eben durch ein gutes Risikomanagement, durch gute Regeln, die man sich selber gibt, die nicht beschränken, sondern die Leitplanken bieten.
Ja.
Und ja. Das vielleicht der letzte Gedanke da an der Stelle, Jan, wie man sich das vorstellen kann, sage ich immer, das ist wie ein gutes Spiel oder beispielsweise wie ein Fußballspiel. Das braucht Regeln. Ein Fußballspiel ohne Regeln ist kein Fußballspiel. Das ist einfach nur noch nicht mal ein Feld, was irgendwie abgemessen ist, sondern einfach ein Acker, auf dem ein paar Leute stehen und ich schmeiß da einen Ball hin. Die wissen ja gar nicht, was sie tun sollen.
Ja? Ja.
Also wird man ein paar Leute haben, die wahrscheinlich sich um den Ball prügeln und ein paar andere stehen daneben und gucken sich das an und denken, was soll ich hier? Ja? So ähnlich, glaube ich, muss man sich das bei KI auch vorstellen. Das heißt, erst wenn ich Regeln definiere, die genau gerade ausreichen, damit das Spiel verstanden wird, dann funktioniert das. Das ist das, was wir an Fußball so lieben. Es hat relativ wenige Regeln. Wenn die Regeln, die aber da sind, werden gut eingehalten. Deswegen funktioniert das Spiel. Ja. Und mitnichten, das will ich noch dazu sagen, mitnichten ist das dann immer das gleiche Spiel. Im Gegenteil, deswegen gucken wir ja alle Fußball und sind da alle Fanat, weil diese paar Regeln und dieses Spiel so viele verschiedene Varianten und so viel Leben produzieren kann, das ist genau dasselbe Prinzip nehmen wir jetzt für die KI und sagen, auch da machen wir das ähnlich. Wir bestellen einmal das Feld, wir sagen, das, so sieht euer Feld aus, das sind die Leitplanken, hier sind die paar Regeln, das tun wir, um die einzuhalten, and now have fun.
Ja? Ja.
Und dann geht's los. Und deswegen noch letzter Satz, ich bin fest davon überzeugt, dass wir damit eine KI hinbekommen, die den Menschen, allen Beteiligten und unternehmerisch viel, viel, viel attraktiver ist als die KI, die wir einfach nur ins Unternehmen reinschmeißen und dann sagen, gut, guck mal, was passiert. Weil das wird nicht funktionieren. Davon bin ich fest überzeugt. Das hat bei vorherigen Technologien nicht funktioniert. Da braucht es Cybersicherheit und andere Governance-Techniken und das wird jetzt auch nicht funktionieren. Mhm.
Wenn du da, du hast jetzt schon angesprochen, es gibt da eben Risiken, es gibt Ängste, ja, es gibt ja Themen sozusagen, mit denen sich dann diese Governance beschäftigen muss, ja. Und in der Security gibt's da sehr gut etablierte Frameworks wie NIST oder sowas, ja, die auch wahrscheinlich viele Hörerinnen oder Hörer, wenn sie im Industriekontext oder so unterwegs sind, auch gut kennen, ja. Wenn du das strukturieren musst sozusagen, was sind die Themen oder was ist ein systematischer Ansatz, wie ich da bei einer KI drüber nachdenken muss, über die Dinge, für die ich mir Spielregeln geben muss? Was ist das sozusagen?
Also ganz stark vereinfacht, ja, da würden mich jetzt schon manche wieder verhauen, sozusagen.
Aber ganz stark vereinfacht ist, glaube ich, genau richtig für mich und alle hier.
Sehr gut. Ja, weil wir Cybersicherheitsleute, da nehme ich mich mit ein, haben ja einen Hang dazu, alles ein bisschen kompliziert zu machen. Ja? Das bringt aber nichts, weil wir schmeißen quasi noch mehr Komplexität auf Komplexität. Aber um es ganz einfach zu machen, würde ich sagen, es sind genau drei Themenbereiche. Und die sind für die Industrie meines Erachtens sogar noch mal wichtiger, weil da ja ganz andere Anforderungen an Verlässlichkeit und Qualität und so weiter bestehen. Also die drei Bereiche würde ich sagen. Erstens ist es so der Themenkomplex Datenschutz, Cybersicherheit. Der spielt bei KI eine ungemein hohe Rolle, weil wir mit ganz vielen Daten zu tun haben. Wir haben mehr Tools, wir haben mehr externe Tools. Also das heißt, diese Themen werden noch mal wichtiger mit KI. Es gibt auch ein paar Besonderheiten, die man beachten sollte. Ergo, das wäre mein erster Themenkomplex. So Datenschutz, Cybersicherheit, schmeiße ich in einen Topf. Der zweite Top wäre so das ganze Thema, Ethik ist es nicht in dem Sinne, aber schon geht so in so eine ethische Richtung. Und zwar geht es da um Themen wie Fairness, aber eben auch die Akkuranz der Modelle und darum, Halluzinationen zu vermeiden. Warum? Weil wir gar nicht nur einen rein ethischen Anreiz haben, das zu tun, ne, sondern auch einen unternehmerischen Anreiz. Mhm. Also es gibt genug Fälle mittlerweile, die poppen überall auf, interessanterweise, wo sich zeigt, dass eben KI-Tools, die nicht korrekt eingesetzt werden und Halluzinationen produzieren, was sie übrigens immer tun, die aber nicht bemerkt werden und dann geschäftsschädigend sich auswirken können. Also das heißt, es ist viel, viel mehr als nur eine rein ethische Debatte. Das ist eine unternehmerische Fragestellung. Und diese Risiken, das ist Punkt Nummer zwei, die muss ich beleuchten. Und dann würde ich sagen, kommt an Punkt drei tatsächlich auch natürlich die rechtliche Betrachtung. Und da finde ich es sehr, sehr interessant, darauf hinzuweisen, dass diese rechtliche Betrachtung auch nicht unbedingt neue Gesetze sind wie ein EU-AI-Act, sondern da gibt es auch ganz viele bestehende Regulierungen, auf die ich mich einlassen muss. Beispielsweise Unternehmensrecht, da gibt es eine gewisse Fürsorgepflicht, die Geschäftsführung so oder so hat. Ja, die gilt natürlich auch im Bereich KI. Wir arbeiten viel mit Kreativbranche zusammen, da geht es dann relativ schnell auch an sowas wie Urheberrecht, weil, was viele nicht wissen, aber wenn ein Asset rein von der KI produziert ist, ist da in der Regel erstmal kein Urheberrecht drauf. Ja. Das stellt aber dann das gesamte Geschäftsmodell in Frage. Ja. Und dann kommt natürlich eben der EU-AI-Act, du hattest den schon kurz angesprochen, der jetzt peu à peu, würde ich sagen, in Kraft tritt. Auch da gibt es ganz spezielle Regelungen zu beachten. Also ich fasse nochmal zusammen. Aus meiner Sicht genau die drei Themen, mit denen man sich beschäftigen sollte. Cybersicherheit und Datenschutz. Ein zweites Thema ist so eine ethisch-unternehmerische Komponente, also alle Risiken, die da entstehen. Und das dritte, muss nicht genau in der Reihenfolge sein, aber das dritte Thema sind dann die rechtlichen Fragestellungen.
Ja. Vielen Dank für die Strukturierung und wahrscheinlich könnten und sollten wir zu jedem der Themenblöcke eine eigene Folge uns noch gönnen. Ich glaube, da gäbe es überall viel zu besprechen.
Komm gerne wieder.
Ja, ich würde jetzt mal dieses Thema Datenschutz, ja, ich glaube, viele ja, von da draußen, von unseren Hörerinnen und Hörern kennen grundsätzlich dieses Thema personenbezogene Daten und auch Cybersicherheit. Haben wir auch schon die ein oder andere Folge gemacht. Das würde ich mal so ein bisschen jetzt mal vor die Klammer ziehen unter der Annahme, da kann man sich ganz gut was vorstellen. Jawohl. Lass uns auf die beiden anderen so ein ganz kleines bisschen den Doppelklick machen. Lass uns mal anfangen mit Ethik. Ja. Du hast schon angesprochen, Fairness, Akkuranz und so. Kannst du da einfach mal, ja, ich weiß nicht, so zwei, drei ganz greifbare Beispiele machen, was so Fragestellungen sind, die du vielleicht auch bei Kunden schon gesehen hast, womit ich mich da beschäftigen muss, ja, damit das ein bisschen greifbar wird, was vielleicht auch Sachen sind, die man auf den ersten Blick übersieht.
Ja, absolut. Also ich nenne mal zwei Beispiele, die wirklich auch so interessanterweise passiert sind. Also es gibt jetzt ein, wie ich finde, krasses Beispiel. Da hat eine Beratung in Australien für die Regierung, die australische Regierung, eine Auftragsarbeit erledigt. Also die sollten einen Report schreiben, interessanterweise für ein automatisiertes Tool oder für ein automatisiertes Scoring für Sozialleistungen, ja, wo man den Verdacht hatte, dass das nicht ganz korrekt läuft, ja, also dass die Technik nicht ganz korrekt ist. Was haben die gemacht? Die haben offensichtlich, es kam dann später raus, eben einen Report geschrieben, 200 Seiten. Und dann irgendwann hat sich jemand mal diesen Report angeguckt und festgestellt, Mensch, das ist ja, macht an ganz vielen Stellen keinen Sinn. Da waren Verweise auf wissenschaftliche Arbeiten, die es gar nicht gab oder die man zumindest nicht finden konnte. Ja, Ende vom Lied ist, da haben wohl die Berater eben einfach mal GenAI benutzt, um diesen ganzen Report zu schreiben, haben sich das offensichtlich nicht nochmal selber angeguckt und den so online gestellt. Und zwar für schlappe 440.000 US-Dollar. Entschuldigung, Australian-Dollar.
Australian-Dollar,
ja. Ja. Australian-Dollar, gleich anderer Wert, aber trotzdem eine hohe Zahl.
Viel Geld.
Es fiel dann auf, genau. Das Interessante ist, das ist vielleicht der, naja, man kann drüber schmunzeln, aber es ist natürlich auch erschreckend. Man hat also quasi einer fehlerhaften Technologie mit einer anderen Technologie, wo wir wissen, dass die solche Dinge produziert, losgelassen, ohne sich das nochmal selber anzugucken, und hat gegen die eigenen Maßnahmen verstoßen, die man den eigenen Kunden empfiehlt. Ja, also das zeigt auch, wie schwierig das ist, vielleicht auch sowas umzusetzen. Ja? Also sich sowas auszudenken, ist einfach. Also so Empfehlungen, wie soll man mit KI umgehen, aber die dann umzusetzen, gar nicht so einfach. Also das ist so ein Fall, wo ich sagen würde, das ist ja schon ein Fall, der ziemlich krass ist und auch zeigt, wie das schiefgehen kann. Mhm. Und zum Thema Bias gibt es eine spannende Studie die jetzt jüngst veröffentlicht worden ist, auf Deutschland bezogen, also jetzt müssen wir gar nicht so weit weggehen, sondern auf Deutschland bezogen, das ist hier von der Hochschule München, die haben sich ein bisschen angeguckt, wie statistische Daten von KI erhoben werden. Und ich finde, das ist auch für die Industrie interessant, ja, weil man hat ja so ein bisschen Hoffnung, vielleicht kann man eben KI auch an manchen Stellen nutzen, um Marktberechnungen und oder Kundenwissen und so weiter zu vereinfachen. Vielleicht auch mit Blick auf MitarbeiterInnen, wobei da kommt man dann relativ schnell auch an rechtliche Fragestellungen. Aber diese Studie hat ergeben, dass grundsätzlich über fast alle oder über alle getesteten GenAI-Modelle Menschen aus den ostdeutschen Bundesländern schlechter bewertet werden als die aus westdeutschen Bundesländern, rein aufgrund der Geografie bis hin zu, und zwar in allen Belangen, das ist das Spannende, also auch paradoxerweise, also Menschen aus Ostdeutschland sind dann weniger faul und weniger fleißig, ja, in allen Bereichen weniger. Oder haben eine niedrigere, und da muss man sich wirklich festhalten, eine niedrigere Körpertemperatur, laut KI, was ja physiologisch völliger Schwachsinn ist.
Ja.
Das zeigt, wie KI noch und wird auch in Zukunft so bleiben, weil das mathematisch einfach so ist, welche Schwachstellen KI da hat, weil die hat einfach gelernt, dass Zahlen in Ostdeutschland grundsätzlich ein bisschen niedriger
sind. Ja? Ja.
Und das
ja.
generalisiert die dann auf Dinge, die aber gar nichts damit zu tun haben. Und das ist das, wo wir in der Industrie und überall sonst höllisch aufpassen müssen, dass wir eben nicht eine KI einfach irgendwo draufschmeißen, weil da kommt da was bei rum, was nicht logisch ist, was nicht der Wahrheit entspricht, was ein Mensch natürlich sofort sagen würde, was für ein Unsinn, warum soll eine Körpertemperatur in Ostdeutschland niedriger sein als in Westdeutschland, das ist doch Quatsch.
Ja. Ja.
Aber das kann die KI nicht, die denkt ja nicht, sondern sie leitet statistische Logik ab. Das sind so zwei Beispiele, wo ich sage, genau deswegen müssen wir uns das angucken und da gibt es Dinge, die man tun kann und die man tun sollte, weil sonst schädigt das uns als Unternehmer. Es schädigt die Kunden im Zweifelsfall, so wie in Australien da passiert.
Ja.
Und es ist auch rufschädigend. Ne? Also muss man sich mal überlegen, was die haben ein bisschen Geld verloren, ja, diese Beratung da, aber das Ding hat Kreise gezogen. Das geht weltweit durch die Presse. Und das für so eine Big Four-Beratung, ja, wovon lebt die? Von Vertrauen.
Ja, von Ansehen.
Also, ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat.
Sehr, sehr spannend, ja, und ich meine, dem auch zugrunde liegend ist jetzt mit dem deutschen Beispiel, mit dem Bias, in dem Moment, wo die Unternehmen sich darauf verlassen, dann sind alle, die aus irgendeinem Grund da leben, wo alles niedriger ist, sind unter Umständen benachteiligt oder bevorzugt, je nachdem, ob niedriger in der Dimension gut oder schlecht ist. Ja,
absolut.
Ja. Bin voll also vielen Dank für diesen, ich sag mal, auf dieses Thema Fairness, Ethik, Akkuranz, ja, akkurat sein, Doppelklick. Ich glaube, im Rechtlichen auch ein Thema, das sehr, sehr breit ist, hast du angesprochen. Da ist ja das, was durchaus gerade im Moment irgendwie ja viel auch immer durch die Presse schwirrt und auch ich in Diskussionen mit Unternehmen, egal ob groß oder klein, immer wieder höre, dass es schon auch die Unternehmen beschäftigt, ist ja dieses Thema AI Act. Kannst du uns da so einen ganz kurzen Abriss geben, einfach nur was da die Zielsetzung dahinter ist, weil ich in meiner Wahrnehmung ist das eine durchaus sehr, sehr spannende, die uns vielleicht auch von anderen Weltregionen ein bisschen differenziert hier in Europa und was so die zwei, drei Kernsachen sind, die man wissen sollte über den EU-AI-Act.
Ja, mache ich gerne. Vielleicht als Starter, das ist differenziert uns ein bisschen von anderen Regionen, aber es ist mitnichten so, dass in anderen Regionen nicht auch reguliert wird. Ne? Es wird nur anders gemacht. Die einzigen, die sich da jetzt ein bisschen versuchen auszunehmen, sind die USA, die ja eben so ein Moratorium haben, aber auch nicht überall. Ja. Und beispielsweise, das will ich schon noch sagen, in China oder in Australien oder in anderen Regionen gibt es teilweise vergleichbar strenge Regeln für, die sehen anders aus, ja, aber ich würde sagen, so vom Umfang kann das schon auch ähnliche Maße einnehmen. Na, jetzt gucken wir mal auf die EU. Also der EU-AI-Act gilt schon in Teilen und gilt in weiteren Teilen bis spätestens Sommer nächsten Jahres, 2026. Das ist ein relativ straffer Zeitplan und eine Kritik, die häufig geäußert wird und der ich mich zum Teil auch anschließe, ist, da werden halt Gesetze sozusagen scharf geschalten, aber man weiß gar nicht so genau, wie das dann jetzt alles umgesetzt werden soll. Ja? Also man will das begleiten mit so Umsetzungsempfehlungen, und dergleichen, die hängen dann manchmal im Zeitplan etwas hinterher, aber die Regulierungen treten halt trotzdem in Kraft. Ja. Das kann man jetzt erstmal kritisieren. Umgekehrt ist es halt auch eine Realität, mit der man dann umgehen muss. Was der EU AI Act ist, ist am Ende eine horizontale Regulierung. Das heißt, das gilt jetzt erstmal über alle Sektoren hinweg. Also ist nicht sektorspezifisch, sondern gilt für alle. Und ist vor allem gedacht als Verbraucherschutz. Also orientiert sich sehr daran, dass die Menschen, die einfachen Menschen, die Bürger und die Gesellschaft eben keinen Nachteil durch die Nutzung von KI haben. Ich glaube, das muss man immer bedenken. Ja? Also es ist eben nicht gedacht als, wir gucken mal, wie wir die Industrie kompetitiver machen können. Das war gar nicht der Auftrag oder die Idee, sondern es ist eben so ein Verbraucherschutzthema. Und um das zu tun, guckt es vor allem auf eine Risikobetrachtung von KI-Systemen, also schaut, welche Systeme und in welchem Use Case haben denn welche Risiken und teilt die dann ein in so grobe Kategorien, zum Beispiel eben niedriges Risiko oder ein vertretbares Risiko, dann gibt es ein hohes Risiko und es gibt ein nicht akzeptables Risiko. Und wenn wir das Feld von hinten aufrollen, bei nicht akzeptablen Risiko ist sowas wie eine massenweise automatische Gesichtserkennung. Das ist erstmal, wird gesagt, dass oder beispielsweise das Thema Gesichter auslesen aus bestehenden Daten, die im Internet sind oder sonst wo zu finden sind und daraus Profile anlegen. Das will man nicht. Und da sagt man, das kann man auch nicht. Ja. Hohes Risiko sind Fälle, wo es dann besondere Compliance-Regelungen gibt, ja, wo ich einfach ein paar mehr Dinge erfüllen muss, wo ich genauer hingucken muss, wenn ich das anbieten will. Das ist sehr, sehr schnell der Fall, wenn es zum Beispiel in kritische Sektoren geht, wie im medizinischen Bereich beispielsweise. Es kann aber auch sowas wie in Richtung Banken und Kreditvergabe gehen und oft auch, und das wird für viele vielleicht auch interessant sein, auch wenn es so um MitarbeiterInnen oder HR-Themen geht. Ja, also Einsatz von KI bei, sagt beispielsweise, MitarbeiterInnen-Bewertung. Ne? Das ist relativ schnell hohes Risiko, würde ich jetzt mal so sagen. Also das sind so Bereiche, wo man einfach ein bisschen aufpassen muss. Da kann man dann mit umgehen, aber es erfordert halt ein bisschen mehr. Okay. Ganz viele der Themen, die wir so behandeln, sind im Bereich des mittleren Risikos oder akzeptablen Risikos. Auch da gibt es gewisse Dinge zu machen. Eine GenAI zum Beispiel fällt typischerweise da schon rein. Ja? Also die reine ChatGPT-Nutzung im unternehmerischen Kontext wäre schon in dem Bereich. Auch da wird dann vom Gesetzgeber verlangt, dass man gewisse Dinge beachtet. Ich sag mal eins, was vielleicht interessant ist, ist sowas wie eine Kennzeichnungspflicht. Ja? Also da auch der Nutzer der KI oder der Anwender, die Anwenderin kenntlich macht, wenn zum Beispiel Bilder, Videos und oder Texte bearbeitet worden sind mit KI. Da gibt es bestimmte Regelungen dazu. Auch die sind Auslegungssache. Ja, da diskutieren wir auch viel mit Kunden drüber. Also man muss es nicht immer machen, aber in gewissen Bereichen und unter gewissen Bedingungen. Aber das kann man sich schon mal so merken. Und dann gibt es den Bereich des niedrigen Risikos, wo im Grunde genommen jetzt erstmal nichts zu tun ist. Das ist zum Beispiel sowas wie eine KI-basierte Spelling-Check. Ja, da sagen die, das muss jetzt nicht so sein. Also insofern, das kann man sich ganz gut einteilen, wie das zu machen ist. Und darüber hinaus gibt es so ein paar Themen, die der AI-Act auch dann noch jenseits dieser Risikobetrachtung macht. Zwei will ich mal nennen, einfach weil ich die sehr interessant finde. Erstens ist tatsächlich so dieser Aufbau von KI-Kompetenz wird verlangt oder empfohlen. Allerdings wird es nicht wirklich kontrolliert. Ja, also da war auch ein bisschen Panikmache Anfang des Jahres, so im Sinne von, jetzt gibt's hier die KI-Kompetenzpflicht und wenn ihr das nicht macht, dann gibt's Bußgelder. Stimmt aber gar nicht, weil das ist zum Beispiel ein Paragraph, der wird nicht wirklich nachverfolgt. Also es wird streng empfohlen. Ich würde das auch all jedem empfehlen. Dann beschäftige ich euch mit dem Thema. Kompetenz ist gut, ja, an der Stelle. Jan, du wirst dem wahrscheinlich beipflichten.
Ich pflichte dem bei. Ja, ich finde das sehr interessant, weil das haben wir uns natürlich auch angeschaut, wie vage das auch formuliert ist. Also es ist, habe ich auch viele Diskussionen mit Kunden. Was bedeutet das denn, dass ich da in die Kompetenz meiner Mitarbeiter investiere? Ja, das ist spannend. Ja.
Das, genau, das ist sehr vage. Also was man, glaube ich, auch da sagen kann, das hat schon auch einen Zusammenhang natürlich mit der Risikoklasse. Ja, also wenn ich einem KI betreibe, ein KI-System, was in einem hohen Risikograd ist, ja, dann muss ich natürlich auch mehr nachweisen, dass ich das Nötige getan habe, damit MitarbeiterInnen entsprechend geschult worden sind. Ja, wenn ich aber, sag mal, nur einen Spelling-Check auf KI anwende, also dann muss mich vielleicht nicht ganz so viel dafür tun, ja. Mhm. Zumindest, wenn ich das aus so einer EU-AI-Brille betrachte. So oder so, auch wir bei Decade machen ja viel im Schulungsbereich rund um KI, würde ich behaupten, sich damit dediziert und gezielt zu beschäftigen, ist wahrscheinlich die beste Investition, die man an der Stelle gerade tätigen kann. Übrigens viel, viel besser als in das nächstbeste KI-Tool. Lieber in die eigenen MitarbeiterInnen investieren als in das x-te Tool. Ja, das braucht man dann auch, aber da, das ist die falsche Ordnung. Also erst ein KI-Tool kaufen und dann über Schulung nachdenken, ist meines Erachtens fehlgeleitet. Ja. Genau, also das wäre jetzt mal so ein Beispiel und das, was man so anbringen kann. Und letzter Satz noch. Natürlich gibt es im EU-AI-Act auch Anforderungen an die Anbieter. Ja, also nicht an die Betreiber. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, war so ein bisschen auf Betreiber-Level, weil ich davon ausgehe, dass viele ZuhörerInnen hier eher auf dem Betreiber-Level sind, also die, die ein Tool hernehmen und das nutzen und dann damit vielleicht Wertschöpfung betreiben. Die Anbieter sind die OpenAIs, Mistrals, Black Forest Labs dieser Welt, die eben auch gewisse Dinge zu beachten haben. Und auch das, naja, da würde ich sagen, das ist zwar auch eine Verbraucherschutzdenke, aber es ist ja auch für uns als Unternehmer interessant, dass es einen Regulator gibt, der da drauf guckt und sagt, naja, liebe Anbieter, also bevor ihr das anbietet, habt ihr bitte folgende Hausaufgaben zu machen. Es ist meines Erachtens auch aus unternehmerischer Sicht ja interessant, weil da ein gewisser, naja, geschaut wird, dass da eine gewisse Qualität herrscht und nicht der Markt das einfach mal richtet, ja, was er ja, wie wir alle wissen, nicht immer an allen Stellen zuverlässig
so machen. Ganz so funktioniert. Ja. Lass uns so, bevor wir zum Ende kommen, vielleicht nochmal auf einen ganz praktischen Blick schauen. Du hast gesagt, ihr arbeitet bei Decade auch viel mit Mittelständlern und kleineren Unternehmen. Ja. In diesem spannenden Kontext, ja, den wir jetzt auch relativ tief an verschiedenen Stellen beleuchtet haben, was sind so die Dinge, die man da tun muss? Ja, nehmen wir mal an, irgendwie Mittelständler, ja, und hab da meine 100, 200, 500, 2000 Leute, ja. Mhm. Was muss ich denn tun? Weil ich glaube, in einem Großkonzern ist es wiederum einfacher, da gibt's im Zweifelsfall eine ganze Abteilung, die sich drum kümmert.
Ja, ja.
Aber das habe ich nicht, ja, wenn ich so der typische schwäbische, südbayerische, was auch immer Unternehmer bin.
Ja.
Was ist das, was ich da tun kann? Was sind so die zwei, drei Dinge, die ich praktisch, wo du sagen würdest, damit fangt ihr bitte mal an und so sieht vielleicht auch so eine Roadmap dann aus?
Ja, sage ich gerne was dazu und richtige Frage, wo fange ich an? Ja, das ist wirklich die Frage, vor der ganz viele stehen und dann den ersten Schritt nicht gehen können, weil sie nicht so richtig wissen, wo fange ich denn an und stehen vor so einem großen Berg. Zwei Sachen. Erstens, der Berg ist gar nicht so groß, also man kann auch relativ pragmatisch und einfach reinstarten sozusagen und ich sage gerne wo. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Weg geht über eine Bestandsaufnahme. Also erstmal gucken, was wird denn schon genutzt an KI im Unternehmen. Übrigens, das ist dann auch schon gleich compliant mit dem EU-AI-Act, der verlangt das nämlich auch. Aber es macht auch unternehmerisch und von der Vorgehensweise aus der Governance-Sicht Sinn. Also erster Schritt, was wir immer empfehlen, eine einfache Abfrage mal rein zu fragen, wo wird denn, und zwar in die gesamte Belegschaft, ja, auch bei 2000 Leuten würde ich das empfehlen. Natürlich, wenn es kleiner ist, ist das sogar einfacher. Das kann ganz simpel gestrickt sein, einfach, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wo wird KI schon benutzt. Damit deckt man nämlich auch ein Stück weit diese Schatten-KI auf, das heißt die Tool-Nutzung, die, sagen wir mal, nicht offiziell freigegeben ist, aber einfach stattfindet. Punkt 1. Punkt 2, wenn ich das dann weiß, habe ich A, ein Gefühl, wo wird denn hier KI für mich benutzt. Ist ja auch strategisch interessant, aber insbesondere aus einer Risikobetrachtung, weil dann kann ich eine Risikobewertung machen. Dann gucke ich mir das an und sage, aha, wo haben wir denn vielleicht Bereiche, wo Risiken entstehen? Da kann man eine Einschätzung machen, eben basierend auf Tool, Use Case und auch Datennutzung. Und basierend darauf empfehle ich dann abzuleiten, okay, wie gehen wir dann also vor? Was sind Regeln, die wir uns geben wollen, Maßnahmen, die wir definieren? Und all das wird überführt in eine KI-Richtlinie. Und der zweite Schritt, den man dann macht und auch in die KI-Richtlinie überführt, ist natürlich auch zu schauen, was sind auch externe Anforderungen. Ja? Die können generell sein, so wie aus dem EU-AI-Act, oder auch sektoral. Ja, es gibt auch bestimmte sektorale Anforderungen. Es gibt auch Best Practices oder Good Practices. Es gibt schon sehr, sehr viel, an dem man sich auch orientieren kann. Das muss man nicht alles neu erfinden. Das alles gießt man dann in eine Richtlinie, ne? Ganz klassisch, sage ich mal. Das muss kein Hexenwerk sein, das muss nicht riesig sein, aber die sollte einmal alle diese Regeln, die man sich selber gibt, gut und vernünftig zusammenfassen. Und dann geht die Arbeit natürlich eigentlich erst wirklich los, weil dann geht es um die Umsetzung. Also klar definiert, wer ist für was zuständig, wer beispielsweise gibt bei uns die Tools frei, wer guckt sich die an, dann wer hat die Gesamtverantwortung. In der Regel liegt das bei der Geschäftsführung, aber kann man auch anders definieren. Ne? Dann auch überlegen, was brauchen wir vielleicht noch an Zusammenarbeit, also wie wollen wir den CISO beispielsweise oder die CISO involvieren. Und dann last not least, wie transportieren wir das auch an die gesamte Belegschaft. Ja. Und spätestens da bin ich wieder bei einem Schulungsthema und bei so einem Awareness-Thema. Und warum machen wir das so? Das hat sich einfach bewährt. Das ist ein gutes Vorgehen. Da kann man reinstarten. Man fängt an und dann kriegt man eine gewisse Geschwindigkeit drauf. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, das haben wir auch genau so gelernt aus der Cybersicherheit. Das heißt, ja. Der Clou ist, wir haben sehr, sehr viel schon gelernt, du hast das schon angedeutet, NIS und so weiter. Also im Unternehmen herrscht schon sehr, sehr viel Wissen im besten Fall, wie solche Vorgehensweisen funktionieren. Jetzt packen wir sie nur einfach auf eine neue Technologie, wenn ich das so sagen darf, nämlich KI. Und das ist das Coole, wir müssen nicht mehr so viel Lehrgeld zahlen wie in der Vergangenheit. Ja, die ersten 30 Jahre von Cybersicherheit, die waren sehr ruppig, die waren sehr Trial and Error mäßig und das haben wir eigentlich hinter uns gelassen. Insofern, ich sage immer so salopp, Cybersicherheit ist quasi gleich in Grün, eben nur auf KI bezogen. Und deswegen können wir da so ein paar Dinge einfach mal machen und nicht ellenlang überlegen und dann noch ausprobieren und so weiter, sondern wir wissen eigentlich, wie das funktioniert. Und das ist das Coole.
Kai, du vielen Dank für diese, ich glaube, sehr, sehr breiten, sehr tiefen und sehr greifbaren Einblicke, auch für dieses sehr praktische Vorgehen. Mich hat das auch in der Tat sehr an die Cyber-Security-Reise, die ich bei vielen Kunden und auch bei uns im Unternehmen erlebt habe. Wenn du so ein bisschen Revue passieren lässt, was wir in der letzten halben Stunde diskutiert haben, was sind für dich vielleicht so 3 Key-Takeaways, die unsere Hörerinnen und Hörer aus der heutigen Diskussion sich merken können, die man vielleicht so als Gedanke behalten kann?
Also 3 Gedanken zum Warum von Governance. Warum braucht es? Ganz einfach, weil wie jede Technologie, die Möglichkeiten mit sich bringt, Chancen, entstehen dabei auch Risiken. Das ist, ich würde fast sagen, eine Art Naturgesetz. Ja? Also wo Chancen entstehen, da kommen auch immer Risiken mit sich. Ergo sollte man sich mit beschäftigen. Zweitens, und das ist mir wichtig zu betonen, genau dann, wenn man die adressiert, diese Risiken, dann, glaube ich, kann man Innovation betreiben. Das heißt, dieser Gedankengang, Mensch, jetzt machen wir Governance und nicht Innovation, statt Innovation, ist eigentlich falsch. Wir machen Governance, damit wir innovieren können, damit wir transformieren können. Also ich bin davon überzeugt und wir sehen das auch bei Kunden, dann geht es sogar besser. Und last not least, und das sage ich auch, weil wir das in der Cybersicherheit in der Vergangenheit mal falsch gemacht haben. Denkt an die Leute, denkt an die Menschen. Am Ende ist Governance, geht es um die Menschen, ja, und darum, Menschen und Technologie zusammenzubringen. Und ich glaube, da sind wir an genau der richtigen Stelle. Wir nehmen die Belegschaft mit, wir geben denen gutes Gefühl, dass wir hier auf einer guten Reise sind und dabei lernen die noch so viel über diese Technologie und wie man sie benutzen kann, wie man sonst auf einem weißen Blatt Papier gar nicht hinkriegt. Also bin fest davon überzeugt, genau so nehmen wir alle mit und genau so wird es auch allen Spaß machen.
Ja, du vielen Dank und schön, dass du dieses ermutigende Ende hast, ja, dieses Positive, weil ich glaube, genau so sollte man hier auf die neue Technologie und nichts anderes ist ja KI schauen. Hast du zum Schluss für mich und unsere Hörerinnen und Hörer noch eine Empfehlung für ein Buch oder einen Podcast, das du spannend findest, das vielleicht so in diesen Themenkomplex auch reinpasst?
Ja, habe ich. Jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich vielleicht wieder in so eine andere Richtung abbiege. Du hast gerade gesagt, so positiv geendet. Ja.
Aber jetzt wird es negativ.
Ja, es hört sich erstmal fies an, aber man muss sich, finde ich, auch tatsächlich mit den Risiken oder mit auch so Szenarien natürlich beschäftigen. Ja. So, das beschäftigt mich auch. Und vor allem so ein Blick in die Zukunft. Ja. Also wo das so hingehen kann. Ich möchte gerne empfehlen, ein kleines Buch, das ist von Reklam, also diese, nicht so ein gelbes Heftchen, wie wir das von früher kennen, sondern anders, aber eben, naja, eine Art, ja, wie soll man sagen, so ein Impuls, so würde ich das mal nennen. Und zwar geschrieben von Rainer Mühlhoff, der ist Philosoph und Mathematiker und vor allem Professor für Ethik und kritische Theorien der künstlichen Intelligenz an der Universität Osnabrück. Und er hat ein Buch geschrieben, also eine kleine Denkschrift, die heißt Künstliche Intelligenz und der neue Faschismus. Also natürlich zwei schwere Themen zusammengebracht. Er rechtfertigt das auch ein Stück weit und sagt, ja, er ist sich schon bewusst, das Faschismus hört sich jetzt erstmal krass an, aber er will das so ein bisschen so beleuchten. Und das lese ich gerade noch, also ich habe es noch nicht ganz zu Ende gelesen, aber es ist super interessant. Und er beleuchtet halt auch so ein bisschen diese Tendenzen, eben Technologie als Heilsbringer zu sehen, insbesondere in den USA, wo da natürlich auch politische Strömungen mit verknüpft sind. Und es ist einfach, glaube ich, ein Stück weit Augen öffnen. Danach ist es nicht so, dass man nicht mehr KI benutzen will, aber ich glaube, man muss sich einfach damit beschäftigen, wie, an welchen Stellen Technologie manchmal oder auch dieser Hype oder auch die Firmen dahinter, ja, es ist ja gar nicht die Technologie, sondern es sind die Firmen, die diese Technologie einsetzen und die sie promoten, manchmal auch vielleicht Interessen haben, die nicht dem entsprechen, was wir eigentlich wollen, ne? Und dazu lade ich gerne ein, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ich finde es ein ganz, ganz spannend, gut gemachtes Buch. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass ich danach überhaupt gar keine Lust mehr habe auf KI, sondern eher so denke, aha, wie kann man es denn besser machen? Ja? Und das ist dann meines Erachtens, was ein Unternehmer auszeichnet, dass man sich manchmal auch eben mit Dingen beschäftigt, die vielleicht auf den ersten Blick erstmal negativ erscheinen und dann überlegt, okay, wie kann ich daraus was machen, was funktioniert? Ja, das ist für mich Unternehmertum. Ergo, dieses Buch finde ich super interessant, habe ich auch als Empfehlung bekommen, habe auch erst gedacht, oh Gott, was ist das denn? Und denke jetzt, cool, ja, super interessant, sehr zeitgemäß, auch auf Deutschland bezogen, also er guckt auch nicht nur in die USA und finde, da sollte man sich mit beschäftigen, als Bürger, als Unternehmer und vielleicht als Mensch, der einfach ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht.
Kai, vielen Dank für diese Empfehlung. Ich werde das mir auf jeden Fall holen. Ich weiß auch schon, dass das, ich habe da ein, zwei Freunde, wo ich weiß, dass das unter Weihnachtsbaum landen wird, weil ich glaube, dass genau das ist, womit die sich gerade sehr viel auseinandersetzen.
Kostet auch nicht viel. Also ist wirklich fast in jede Jackentasche. Also ist nur halt so ein Reklamdienstlein, ja, so ein kleines Ding.
Cool. Vielen Dank dafür. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, packen wir das in die Shownotes. Natürlich auch den Link zu Kai und zu Decade. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, Kai, danke für deinen Einblick, deine Ausblicke und deine total spannenden Erklärungen heute.
Ja, danke für die Einladung, Jan. Und darf ich auch an die Hörerinnen und Hörer bedanken fürs Zuhören und hoffe, dass da ein bisschen was dabei war als Denkanstoß. Freue mich, wenn Sie mich auf LinkedIn finden und connecten und da auch Fragen, wenn Sie welche haben. Und ansonsten verbleibt mir einen schönen Tag zu wünschen und immer ein sicheres Händchen mit der KI-Nutzung. Das wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.